Dinero. Moneta.
Gary.
Ponga. Moneycracy Facts.
Money.
Moneycracy rules the world.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Moneycracy-Reihe, in der wir uns mit der Herrschaft des Geldes beschäftigen. Vor über einem Jahr haben wir diese Reihe begonnen und das Thema war damals Inflation. Dieses Phänomen der Geldentwertung beschäftigt uns weiterhin, denn trotz aller angeblicher Anstrengungen der Politik können wir immer weniger mit unserem mühsam verdienten Euro kaufen. Damit nicht genug. Die Lage hat sich weiter verschlimmert, denn mittlerweile befinden wir uns in einer Stagflation. Das Kunstwort setzt sich zusammen aus Inflation und Stagnation. Es besagt, dass die Wirtschaft nicht wächst, wie es ihre unbedingte Pflicht und Schuldigkeit wäre, was wir im Podcast zu Wirtschaftswachstum letztes Mal erörtert haben. Und zu diesem Nichtwachsen der Wirtschaft kommt die Inflation dazu. Eine solche Konstellation passt nicht so richtig in die gängige Wirtschaftstheorien, denn diese gehen davon aus, dass es in Aufschwungphasen dazu kommt, dass die Löhne und Preise steigen und dies entsprechend mit mehr Inflation verbunden ist. Umgekehrt soll in Zeiten geringen Wirtschaftswachstums die Nachfrage und damit die Produktion und die Löhne sinken und das soll den Preisauftrieb dämpfen. Wie so oft in den Wirtschaftstheorien sind schon diese Annahmen fragwürdig. Preise sinken überhaupt extrem selten. Fast immer steigen sie, wie euch wahrscheinlich eure eigene Lebenserfahrung lehrt. Sicher gibt es bestimmte Situationen, in denen Technikentwicklungen dazu führen, dass die Preise einzelner Konsumprodukte tatsächlich sinken. Die Computerentwicklung oder auch das Beispiel der Handys sind solche Ereignisse. Das hat aber nichts mit der Nachfrage oder dem Wirtschaftszyklus zu tun. Und außerdem sinken die Absolutpreise auch für solche Produkte recht schnell nicht mehr, sondern die Konsumentinnen bekommen für dasselbe oder leicht mehr Geld wesentlich bessere Produkte. Das heißt, sie werden in einem relativen Betrachtungswinkel tatsächlich günstiger, ohne dass die Absolutpreise wirklich nach unten gehen. Kurz gesagt, dass Preise für irgendein relevantes Alltagsgut gesunken sind, liegt so weit zurück, dass nur unscharfe Mythen noch davon erzählen können. Zurück zur Stagflation. In der jetzigen Situation müssten wir eigentlich korrekter von Rezflation sprechen, denn die BRD befindet sich in einer Rezession. Die Wirtschaft schrumpft und die Preise steigen. Keine gute Kombination. Wobei das Phänomen nicht so selten ist, wie es alle tun. Vielleicht habt ihr gelesen, dass der Autobauer Daimler in den letzten Jahren konstant weniger Autos verkauft, aber mehr Gewinn gemacht hat. Das gleiche gilt für die berühmte Computerfirma Apple. Auch sie stellt immer weniger Produkte her, aber diese werden teurer verkauft. Eine solche betriebswirtschaftliche Rezession ist für die beteiligten Unternehmen sehr lukrativ. Der Staat verschärft mit der politisch gewollten künstlichen Verteuerung der Energiepreise die schwierige Lage noch weiter. Die angehobenen Abgaben auf Energie, also vor allem die schon beschlossene und teilweise eingeführte und noch in Zukunft drohende CO2-Bepreisung, sollen den Energieverbrauch senken. Da die Menschen aber immer noch Energie brauchen, schließlich heizen sie nicht zum Spaß und zu ihrer Arbeitsstelle können sie im Allgemeinen auch nicht laufen, müssen sie für weniger Energie mehr Geld ausgeben. Dieses More Money for Less Product ist das Wesen der Rezflation. Wir können das Ganze in Form der kleineren Packungsgrößen im Supermarkt jeden Tag selbst beobachten. Wiederum treffen die herkömmlichen Theorieannahmen nicht zu, die unterstellen, dass es für Stagnation oder Rezession eine verringerte Nachfrage braucht. Die Nachfrage ist da. Wir alle würden gern weiter 100 Gramm Schokolade für 89 Cent kaufen. Aber wir bekommen nur noch die 80 Gramm Tafel für 99 Cent. Das Leben, das merken wir alle, wird auf breiter Front teurer. Eine Situation, die auch die Herrschenden nicht kalt lassen kann, denn schließlich wollen sie irgendwann wiedergewählt werden. Die Lösung soll in steigenden Notenbankzinsen liegen. Weshalb diese Zinsschritte der amerikanischen Fed und der Europäischen Zentralbank seit Monaten die Nachrichten füllen. Der Zinssatz der Europäischen Zentralbank ist mit 4,5% so hoch wie noch nie, seit es die Gemeinschaftswährung gibt.
Was ist denn eigentlich dieser Leitzinssatz? Er besteht genau genommen aus drei Zinssätzen. Der Hauptrefinanzierungszinssatz legt fest, in welchem Maße sich die Geschäftsbanken mittelfristig Geld von der Zentralbank leihen können. Der Spitzenrefinanzierungszinssatz ist die größte für kurzfristige Kredite. Er ist höher. Der Einlagezinssatz beschreibt, wie der Name bereits andeutet, wie viel Geschäftsbanken von der Zentralbank bekommen, wenn sie dort Geld anlegen. Die Idee dabei ist, über einen hohen Zentralbankzinssatz die Kreditvergabe und damit die Geldmenge und den Geldumlauf zu senken. Die Praxis bestätigt diese Theorie nur teilweise. In der Tat haben die relativ hohen Zentralbankzinssätze negative Auswirkungen auf die Kreditvergabe, worunter in Deutschland vor allem die Bauwirtschaft, aber auch andere Wirtschaftsbereiche leiden. Der Effekt auf den Hauptzielparameter Inflation ist jedoch aktuell mehr als bescheiden. Nach wie vor liegt die Inflationsrate in Deutschland über 6% und EU-weit über 5%. Auch das ist nicht sonderlich verwunderlich, denn eigentlich kann dieses ganze mit großer medialer Aufmerksamkeit inszenierte Zinstamtam aus unterschiedlichen Gründen nicht funktionieren. Wir befinden uns in keiner Boomphase mit hoher Produktion und Nachfrage, welche die Preise und die Löhne treiben würde. Die Wirtschaft muss nicht abgekühlt werden, sie ist, um Sprachgebrauch zu bleiben, bereits deutlich kälter als gewünscht. Diese ritualisierten Zinserhöhungen fußen in ihrer Grundidee auf den keynesianischen Wirtschaftstheorien, die wir im letzten Podcast besprochen haben. In einer Boomphase soll der Staat über den Akteur Notenbank das Geld verknappen und so der Inflation entgegenwirken. In einer Rezession soll er das Gegenteil davon tun. Logischerweise sitzt man mit dieser einfachen Handlungsanweisung in der Tinte, wenn man mit Inflation und Rezession gleichzeitig konfrontiert wird. Die Notenbanken haben sich dennoch entschlossen, die Zinsen zu erhöhen und das Geld damit zu verknappen. Das ist grundsätzlich richtig, denn historisch bewegten sich die Leitzinsen der meisten Zentralbanken über Jahrzehnte zwischen 3% und 6%, um die Geldmenge effektiv zu steuern und zu begrenzen. Erst im Krisenmanagement der Finanzkrise ab 2008 gingen die wichtigsten Zentralbanken zu einer Nullzinspolitik über. Was als akute Krisenmaßnahme einigermaßen sinnvoll war, wirkte sich als jahrelanger Dauerzustand äußerst ungünstig aus. Die Nullzinspolitik bildete das Fundament der Geldschwemme und der damit unweigerlich verbundenen Geldentwertung. Daher sind die nun wieder angehobenen Zentralbankzinssätze lediglich als Rückkehr zur Normalität einer einigermaßen soliden Geldpolitik zu werten und können noch gar keinen darüber hinausgehenden inflationssenkenden Effekt haben.
Eigentlich gilt in der BRD das Subsidiaritätsprinzip, welches besagt, dass der Staat nur die Aufgaben wahrnehmen darf, die der private Sektor nicht bewältigen kann oder will. Der Staat darf ebenso nur dann regulativ eingreifen, wenn die Möglichkeiten des Einzelnen, der Gruppe oder einer untergeordneten Hierarchieebene alleine nicht ausreichen. Dieses sehr sinnvolle Prinzip wird seit Jahrzehnten immer weiter ausgehöhlt, mit der Konsequenz, dass der Zentralstaat immer tiefer in die wirtschaftlichen und persönlichen Belange hineinregiert. Je nach politischer Präferenz wissen Herr Habeck oder Herr Merz besser als du selbst, welche Heizung für dich in den nächsten Jahren die richtige ist. Herr Lauterbach legt fest, wie viele Leute du am Tag treffen darfst und wie die Bahn deine Mobilitätsbedürfnisse am besten befriedigt, das bestimmt das Verkehrsministerium. Der sich ständig weiter aufblähende Staat und seine zunehmende Dominanz der wirtschaftlichen Aktivitäten sind eine enorme Belastung für die ökonomische Entwicklung. Der amerikanische Präsident Ronald Reagan hat es sehr prägnant formuliert.
In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Und weil es so gut passt, ein weiterer Satz aus dieser Antrittsrede des 40. amerikanischen Präsidenten, der hierzulande leider allzu oft als tumper Reaktionär angesehen wird.
It is time to check and reverse the growth of government, which shows signs of having grown beyond the consent of the governed.
Ja, es ist Zeit, das Ausufern der Regierung zu überprüfen und umzukehren, da es, wie ich finde, sehr deutliche Anzeichen gibt, dass sie über die Zustimmung der Regierten hinausgewachsen ist. Damit sind wir am Ende dieses Postcards und danken für euer Interesse. Am Mikrofon zuletzt und verantwortlich für die Sendung war Frederic Liberatou, der auch die Musik für diese Sendung produziert und gestaltet hat. Dazu habe ich Groovepad verwendet. Das findet ihr kostenlos sowohl beim Apple Store als auch bei Google Play. Wenn ihr Anregungen oder Kritik zu diesem oder früheren Podcasts habt, dann schreibt uns doch unter monocracy@riseup.net. Auch Themenvorschläge oder Wünsche hinsichtlich der Bearbeitung bestimmter Inhalte könnt ihr uns gerne mailen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einige Informationen mitnehmen können. Dann lasst gerne ein Abo da und wir hören uns, wenn ihr wollt, in einem Monat wieder. Die aus dem Ruder gelaufene Geldmenge wird sich damit nicht kurzfristig wieder einfangen lassen. Die sogenannten Märkte sind während der letzten zwei Jahrzehnte über und über mit Geld geflutet worden. Das zeigt ein bisschen Zinsanhebung praktisch keine Wirkung. Welcher Effekt wird denn von den Wirtschaftsweisen erwartet? Wenn die Notenbanken ihre Zinsen erhöhen, steigen über die Mechanismen der Geldschöpfung entsprechend die Zinsen für Kredite. Dadurch werden weniger Kredite in Anspruch genommen und somit wird weniger neues Geld in den Markt gepumpt. Das Zauberkunststück der Geldschöpfung aus dem Nichts, das wir in früheren Podcasts besprochen haben, verlangsamt sich. Das verminderte Wachstum der Geldmenge soll sich dämpfend auf die Preisentwicklung auswirken. Was so einleuchtend klingt, funktioniert allerdings nirgends auf der Welt momentan und die Gründe für das Versagen dieser Maßnahmen wollen wir jetzt beleuchten. Eine Ursache ist bereits erwähnt worden. Wir haben keinen Boom, also keine heißgelaufene Konjunktur und keine steigenden Löhne. Das heißt, wir können hier nichts verknappen. Denn die Geldmenge ist riesig aufgebläht als Folge der unkonstruktiven, ultralockeren Geldpolitik der letzten zwei Jahrzehnte. Die Notenpressen liefen jahrelang heiß, um das Krisenmanagement der Politik zu finanzieren. Daher schwirren tausende Milliarden durch die Finanzmärkte und suchen eine Möglichkeit zur Anlage. Weitere Gründe für die Preissteigerungen liegen in den gestiegenen Rohstoffpreisen, der verteuerten Energie und auch den Lieferengpässen. Die damit verbundenen Waren und Dienstleistungen werden nun keinen Cent billiger, nur weil die Notenbanken ihre Zinsen erhöhen. Ziemlich sicher wissen das die Notenbankerinnen auch. Aber es bleibt ihm im Moment nichts anderes übrig, als Symbolpolitik im Stile längst überholter Wirtschaftsmaximen zu betreiben und gute Miene zum bösen Spiel der Politik zu machen. Denn diese hat noch weniger Konzepte, um die verfahrene Situation zu bessern, sondern trägt selbst massiv zum Aufblähen der Geldmenge und zum Anheizen der Inflation bei. Dies wird am deutlichsten, wir hatten es eben schon erwähnt, in der Energiepolitik spürbar. Politisch und gesellschaftlich ist es sinnvoll, den CO2-Ausstoß zu senken, um die Klimaziele zu erreichen. Während also das Ziel nicht in Frage zu stellen ist, sind die Mittel dahin relativ fraglich und die Umsetzung mit Sicherheit stümperhaft. Machen wir ein Beispiel aus den letzten Monaten. Zunächst gibt es Pläne, die Energiepreise durch Abgaben zu verteuern. Wegen der dann eintretenden sozialen Folgen und Empörung vieler Bürgerinnen werden die Teuerungen im nächsten Schritt durch Ausgleichszahlungen wieder weitgehend abgefangen. Die Industrie, insbesondere die energieintensive, benötigt und bekommt ebenfalls eine Kompensation. Das restliche Gewerbe beklagt Wettbewerbsnachteile und droht mit Abwanderung. Also, was folgt? Auch hier gibt es Ausgleichszahlungen. Um das alles zu finanzieren, müssen an anderer Stelle Steuern und Abgaben wieder erhöht werden, damit diese vielfältigen staatlichen Zuwendungen und Gegenfinanzierungen dann letztendlich auch wieder irgendwie finanziert werden können. Einige Bereiche der Wirtschaft, die beschäftigen zu schlechte Lobbyisten und sie bekommen daher keine Ausgleichszahlungen. Die legen dann ihre erhöhten Kosten auf die Preise und damit auf uns, die Verbraucherinnen, um. Wie ihr also seht, alle Schritte dieses ganzen Systems tragen dazu bei, die Preise gesamtwirtschaftlich zu verteuern und die Inflation weiter anzuheizen. CO2 eingespart, was eigentlich das Ziel des Ganzen ist, wird dabei recht wenig. Das zeigen die Analysen der letzten Jahre, wo dieses Schema schon in Teilbereichen der Wirtschaft angewandt wurde. Weitere zentrale Faktoren der aktuell galoppierenden Inflation sind vor allen Dingen die gestiegenen Mieten und die gestiegenen Nahrungsmittelpreise. Hinsichtlich der Nahrung liegen die Ursachen hauptsächlich im Bereich der auf breiter Front gestiegenen Rohstoffpreise. Über die rasant steigenden Mieten jammert die Politik schon seit 2 Jahrzehnten und wir als normale Mieterinnen dürfen jährlich einen höheren Anteil unseres Einkommens für die Miete reservieren. Dennoch scheint niemand in der Politik ernsthaft sich darum zu bemühen, diese sehr relevante Preissteigerung zu begrenzen. Denn zu effektiven Mietpreisbremsen kann und konnte man sich nicht durchringen. Ein Blick ins Nachbarland Österreich zeigt, dass so etwas durchaus geht, wenn es denn politisch gewollt ist. Dort besteht seit August 2023 ein effektiver Mietpreisdeckel. Weil die Erhöhungen bei Miete, Nahrung und Energie so hoch sind und daher die Inflation alarmierend hoch, geht man teilweise dazu über, genau diese Bereiche herauszurechnen und dann von Kerninflation zu sprechen, welche dann gar nicht so schlimm ist. Der Taschenspielertrick ist aus Sicht der Bürgerinnen absolut perfide. Denn es sind genau diese 3 Bereiche, die für den normalen Menschen die Hauptausgaben darstellen und die in Not führen, wenn sie nicht mehr bezahlt werden können. Das Wirtschaftsministerium kann ja demnächst einen Superkernwarenkorb bestehend aus Tafelsilberpolitur, Dirndlschleifen und Austernöffnern erstellen und in breit angelegten Kampagnen verbreiten, dass die Inflation bei diesen zentralen Gegenständen bei den angestrebten und gewünschten 2% liegt. Abseits also solcher ziemlich idiotischen Ablenkungsmanöver bleibt die Inflation hoch und die wirtschaftliche Aktivität sinkt gleichzeitig. Das Leben in der Stagflation ist kein angenehmes.
Wie lange wird der unerfreuliche Zustand anhalten? Die Herrschenden und ihre medialen Sprachrohre reden von baldiger Besserung. Wie diese eintreten soll, bleibt jedoch unklar, da, wie wir bereits erörtert haben, alle wesentlichen negativen Einflussfaktoren nach wie vor bestehen. Energie bleibt teuer und soll ab 2024 dank erhöhter Abgaben noch teurer werden. Auch bei Mieten, Nahrungsmitteln und vielen weiteren zentralen Produkten des täglichen Lebens kann keine Entspannung, sondern eine weitere Verschärfung erwartet werden. Ein inflationäres Geschehen, das zeigen die Erfahrungen aus den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, kann nur mittelfristig wieder eingefangen werden. Einmal losgetreten, braucht es mehrere Jahre, bis sich der Preisauftrieb wieder normalisiert. Das Problem ist deshalb so kompliziert und langwierig, weil Inflation ein sich selbst verstärkender Vorgang ist. Sehen wir uns an, wie das funktioniert. Weil die Produktionskosten für nahezu alle Waren steigen, müssen die Hersteller entsprechend wieder höhere Preise für ihre Produkte verlangen. Andere kaufen diese teureren Grundwaren und müssen daher ihre Preise ebenfalls nach oben korrigieren. Die Endverbraucher sehen sich mit deutlich erhöhten Ausgaben konfrontiert und werden versuchen, so gut sie halt können, höhere Löhne zu erzielen. Niemand mit sozialem Gewissen wird bestreiten, dass die Sätze für Sozialleistungen, Renten und Beihilfen in einer solchen Situation ebenfalls steigen müssen. Es wird deutlich, nahezu jedes Produkt, jede Dienstleistung, jede Beihilfe wird beständig teurer und befeuert damit selbst wieder das weitere Preiswachstum. Es gibt wenig Medizin, um dieses Leiden zu kurieren. Zentral ist, die Geldschwemme zu beenden, wozu es deutlich höhere Zinsbanksätze braucht. 1980, in einer vergleichbaren inflationären Situation, erhöhte der damalige Chef der US-Notenbank Volcker den Leitzins auf über 12%. Auch die Deutsche Bundesbank hatte damals den Zinssatz auf 7,5% gesetzt. Diese Zinsniveaus sind mehr als doppelt so hoch wie die aktuell angewandten Maßnahmen. Die Zentralbanken, insbesondere die EZB, haben viel zu zögerlich reagiert und damit das Problem verschärft.
Auch wenn dies korrigiert würde, wären die Effekte aus den oben genannten Gründen nicht ausreichend. Die Politik sollte nicht die Inflationstreiber aus ihren Inflationsraten raus und schön rechnen, sondern gezielt in diese Bereiche intervenieren, um den Preisauftrieb zu stoppen. Das Beispiel Österreich hinsichtlich des Mietpreisdeckels zeigt, wie so etwas funktionieren kann. An den volkswirtschaftlich relevanten Größen muss über die Deckelung versucht werden, der Inflation die interne negative Dynamik zu nehmen. Gleichzeitig soll die wirtschaftliche Aktivität stimuliert werden, um die Stagnation oder aktuell sogar die Rezession zu überwinden. Die bundesdeutsche Gesellschaft ist aktuell mit zwei zentralen Großaufgaben konfrontiert. Dem klimaschonenden Umbau der Strukturen für Energie, Mobilität und Produktion sowie die Auseinandersetzung mit einer veränderten Weltlage, was die Notwendigkeit schafft, zentrale Produkte im eigenen Land herzustellen bzw. wenn das nicht möglich ist, die Lieferketten zu sichern. Diese beiden Großaufgaben könnten die Grundlage für ein umfassendes Investitions-, Bau- und Produktionsgeschehen sein, das echtes Wirtschaftswachstum abseits der virtuellen Blasen des Finanzmarktcasinos generiert. Wir werden sehen, ob die Herrschenden genügend Vorstellungskraft, Kreativität und Durchsetzungswillen für solch weitreichende Änderungen haben oder ob sie in ihrer aktuellen Verbots- und Abgabensteigerungspolitik verharren und dafür uns noch ein bisschen auf billige Weise Inflation schönrechnen. Ja, mit dieser etwas negativen Perspektive sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Wir werden logischerweise gerne mit einer eher positiven Aussicht den Abschluss natürlich gerne mit einer etwas positiveren Aussicht gemacht. Aber die aktuelle wirtschaftliche wie gesellschaftliche Situation erlaubt keine freundlichere Analyse. Wir haben jetzt in 14 Folgen versucht, die Mechanismen und auch Fallstricke des kapitalistischen Wirtschaftssystems zu beleuchten und zu erklären. Und gönnen uns und euch zunächst eine kleine Pause, bis uns wieder ein Thema so in den Fingern brennt, dass wir euch davon etwas erzählen wollen. Ihr könnt uns auch gerne Themenwünsche oder auch Rückmeldungen zu den bisherigen Sendungen schicken. Das Ganze an monacracy@riseup.net. Bis wir uns wiederhören, habt's gut. Am Mikrofon zuletzt und verantwortlich für die Sendung war Frederic Liberatou, der auch die Musik für diese Sendung produziert und gestaltet hat. Dazu habe ich Groovepad verwendet. Das findet ihr kostenlos sowohl beim Apple Store als auch bei Google Play. Wenn ihr Anregungen oder Kritik zu diesem oder früheren Podcasts habt, dann schreibt uns doch unter monacracy@riseup.net.